Herzlich willkommen bei Unter 1, dem Podcast zur Female Future Force. Mein Name ist Silvia, ich bin Redaktionsleiterin bei Edition F und ich nehme euch hiermit auf eine Reise, auf der ich einige spannende Menschen treffen werde. Ich will dann herausfinden, wie ihr Weg aussah, was sie antreibt und wie sie wurden, wer sie heute sind. Mein Gast heute ist Autorin, Kolumnistin und Moderatorin Hatice Akin. Mit ihr spreche ich über den beruflichen Weg von der Justizfachangestellten hin zum Schreiben, ihre Kindheit in Duisburg-Marxloh und darüber, was für sie im Leben mehr zählt. Einen guten Plan zu haben oder das Selbstvertrauen, genau den nicht zu haben. Hallo Hatice.
Hallo.
Hi. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Fangen wir mal ganz vorne an. Du wurdest in Anatolien geboren und kamst dann mit 3 Jahren nach Deutschland, genauer nach Duisburg. Und dort bist du auch aufgewachsen. Gibt's was, wenn du daran zurückdenkst, was dir sofort in den Sinn kommt?
Rotzlöffel. Das ist, glaube ich, das erste deutsche Wort, was ich gelernt
Wirklich?
Habe. Ja, wir sind ja da in einer Zechensiedlung aufgewachsen mit deutschen Kindern, mit deutschen Familien, aber auch jugoslawischen Familien und italienischen Familien. Und das war so ganz selbstverständlich, dass man dann auf der Straße gespielt hat. Ich war noch gar nicht eingeschult. Und wir haben Stachelbeeren im Garten unserer Nachbarin Anni geklaut. Und die hat uns erwischt. Und sie rief dann der Rotzlöffel. Oder ihr Rotzlöffel.
Oh, ich kenne das auch noch. Wir haben hier immer Johannisbeeren geklaut. Und irgendwann hat uns ein Nachbar mit dem Schlauch einfach so abgespritzt. Aber er hatte irgendwie auch recht. Das war auch frech.
War nicht gut. Aber sie war jetzt nicht so böse. Sie war ein bisschen älter schon. Sie hätte das gar nicht. Also ich saß immer am Fenster und hat uns dabei beobachtet. Aber also habe ich mein erstes deutsches Wort bewusst gelernt. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Mhm. Und dann erst später ja, herausgefunden, was es ist. Das ist ja so ein typischer... Ja, so ein sehr typischer deutsches Wort, ein Schimpfwort, was man kleinen Kindern oder Kindern hinterher ruft.
Aber ja, stimmt, man hört es auch immer weniger.
Ja, das stimmt.
Mhm. Duisburg-Marxloh ist ja auch immer wieder in den Schlagzeilen. Also es war rot, es ist ein Problemviertel. Ist das auch so dein Blick auf dein Zuhause oder wie schaust du da drauf?
Ich glaube, jeder, der so an seine Heimat denkt oder an seine Heimatstadt denkt, das ist nicht bedrohlich für mich. Also ich komme dahin, meine Eltern leben noch da in dem alten Zechenhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Fast meine ganze Familie lebt noch da. Meine Geschwister, wir sind insgesamt 6 Geschwister und meine beiden Brüder, die arbeiten da. Also wenn ich da hinkomme, ist es nicht, oh Gott, ist das hier eine schlimme Welt oder viele Ausländer. Ich sehe das natürlich, dass sich das wirtschaftlich geändert hat, strukturell geändert hat, dass viele deutsche Familien weggezogen sind, aber auch viele türkische Familien sind weggezogen, die es sich leisten konnten, die sich den sozialen Aufstieg geschafft haben, die dann irgendwann Marxloh verlassen haben. Es sind aber auch ganz, ganz viele geblieben, meine Eltern zum Beispiel, die könnten es sich auch finanziell leisten, wegzugehen, aber ich glaube, Marxloh hat sich deswegen geändert, nicht weil dort so viele Ausländer waren, die waren ja damals auch schon da, als ich da aufgewachsen bin. Mhm. Marxloh hat sich geändert, weil die ganze Region sich verändert hat wirtschaftlich. Das heißt, die ganze Industrialisierung, der Grund, warum meine Eltern oder mein Vater nach Deutschland gekommen ist, nach Duisburg gekommen ist, nämlich als Bergmann, die Zechen sind geschlossen, die Hochöfen, die Stahlindustrie ist so gut wie gar nicht mehr existent, ganz viele Arbeitslose. Und im Grunde ist der soziale Status, der wirtschaftliche Status der Menschen so niedrig, dass sie einfach in eine Armut gestürzt sind. Und diese Armut, das macht sich dann natürlich in einem Stadtteil wie Marxloh so bemerkbar, wenn dann dort ganz viele dann keine Arbeit mehr haben. Und ich versuche immer, natürlich, es ist meine Heimatstadt, und wenn ich an Duisburg denke, dann wird es mir warm ums Herz. Ich denke an meine Kindheit, ich denke an meine Freunde, an die Schule, an meine Lehrerin, natürlich auch an meine Familie. Und ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Und wenn über Duisburg die Nase gerümpft wird, dann denke ich mir so, du kennst die Stadt nicht. Schönheit heißt nicht immer Grün und Berge und Wälder. Schönheit kann auch eine bizarre Schönheit sein, wie es eben die Industriekultur im Ruhrgebiet ist und in Duisburg ist. Und ich sag mal, wenn du die Nase rümpfst, dann kennst du Duisburg nicht. Und bis jetzt war es immer so, jeden, den ich mitgenommen habe, der hat sich dann in die Stadt verliebt, weil es eine andere Schönheit ist.
Ja, ich glaube aber auch aus dem Pott kommen auch so besondere Lokalpatrioten.
Total.
Das ist einfach so eine Mischpoke da.
Ja, wir sind nur, wir halten noch zusammen.
Ja. Ja, für dich ging es dann so weiter, also wenn wir auf deinen beruflichen Werdegang jetzt gehen, dass du nach der Schule dann erstmal, ich habe schon im Intro gesagt, eine Ausbildung zur Justizfachangestellten gemacht hast. Warum? Also was hat dich gereizt?
Das können so junge Menschen wie du natürlich nicht verstehen, dass wir damals, so meine Generation, wenn du nicht auf dem Gymnasium warst, ich war ja auf der Hauptschule und die auf der Hauptschule waren und auf der Realschule waren, die haben ja nicht gesagt, so ich mache jetzt mein Abitur nach und dann gehe ich studieren, sondern wir haben eine Ausbildung gemacht und das ist auch das, was wir auch in der Schule von unseren Lehrern auch ja, so gesagt bekommen haben. Also es war ja nichts Schlimmes. Es ist ein Berufserlernen. Und heute wollen alle studieren. Ich sehe das natürlich auch, oder ich merke das an der Jugend, meine Nichten zum Beispiel, das ist das Erste, was sie gemacht haben, ne? Nach dem Abitur sofort studieren. Und bei uns war es eben so, ja, wir waren auf der Hauptschule, ich habe die mit der Reife gemacht und habe dann angefangen, Bewerbungen zu schreiben. Wir haben ab der 9. Klasse angefangen, Praktikas zu machen und dann nach der Schule, nach der 10. Klasse, habe ich dann erstmal die Ausbildung gemacht. Und ich meine, das hat mir auch sehr geholfen. Also muss ich sagen, bis heute profitiere ich davon. Ich habe 280, also ich habe elektrische Schreibmaschine gelernt und ich hatte immer einen großen Vorteil in den Redaktionen, weil ich so 10-Fingersystem kann und 280 Anschläge in einer Minute. Ich war immer wahnsinnig schnell und da profitiere ich eigentlich von bis heute noch. Und ich kann sogar Stenografie. Also wenn ich dann irgendwo in Pressekonferenzen kann ich das auch mit Steno mitschreiben.
Ja, das klingt, also ich wollte auch gar nicht jetzt wegen der Ausbildung, tatsächlich hätte mich, also finde ich total solide und auch, ich glaube, das hat auch eher was mit einem vom Lerntyp oder wo will man hin zu tun, ob man studiert oder eine Ausbildung gemacht. Mir ging es eher darum, warum gerade Justizfachangestellte?
Ja, das ist eben so, wenn man mittlere Reife hat, man kann dann natürlich auch von der Hauptschule kommen, es werden ja nicht viele Möglichkeiten. Mhm. Wir haben wirklich, ich habe überall, Einzelhandelskauffrau, dann Bürokauffrau, und dann das Amtsgericht hat auch ausgebildet und dann bin ich da hingegangen, habe einen Test gemacht, diesen Einstellungstest nennt sich das, und den habe ich ganz gut gemacht. Mein Deutsch war immer ganz gut. Ich war die Einzige, die Demarkationslinie richtig geschrieben hat und es erklären konnte. Das kann ich mich auch sehr gut dran erinnern. Und dann bin ich eingestellt worden als Auszubildende, übrigens die erste türkische Auszubildende. Damals hießen wir noch Türken. Also wir waren noch keine Migranten. Also wir waren die erste migrantische Auszubildende im Amtsgericht Duisburg.
Und aber auch krass, wenn da, also ne, es ja wirklich, waren ja viele Migranten, sind Familien oder Gastarbeiter, sind da wahnsinnig ja viel hingekommen, ne?
Ja, man darf natürlich nicht vergessen, also die erste Generation, die sind ja als Arbeiter hierher gekommen. Meine Eltern sind Analphabeten, die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, in Berufen zu arbeiten, die wofür man eine Ausbildung braucht. Mein Vater war im Bergwerk, mein Onkel hat bei Thyssen gearbeitet, meine Mutter hat geputzt im Krankenhaus. Das waren halt diese klassischen Gastarbeiterberufe, die man hatte, für die man kurz angelernt wurde, ein paar Wochen, und dann konnte man die Arbeit schon machen. Und ich bin ja die klassische zweite Generation, sozusagen die Gastarbeiter-Kindergeneration, und wir waren die erste Generation, die dann zur Schule gegangen ist, einen Abschluss gemacht hat. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich. Also ich habe die Ausbildung 87 gemacht, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, und es war meine Generation und es waren ganz wenige, die Abitur gemacht haben. Ich habe dann mein Abitur nach der Ausbildung nachgemacht und in meiner Klasse war ich auch die einzige Türkin, die Abitur gemacht hat. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, ich so mein Umfeld, mein Freundeskreis, aber auch mein Familienkreis, also alle meine Neffen und Nichten machen Abitur, ist ganz selbstverständlich.
Ja, toll aber auch, ne, dass das eine Selbstverständlichkeit.
Ja, aber das ist auch das, was mir immer wieder bei der ganzen Diskussion um Integration fehlt, dass man sagt, oh Leute, mein Vater ist 1969 nach Deutschland gekommen, seine Tochter hat schon eine Ausbildung als Justizangestellte gemacht und meine Nichte studiert jetzt Jura. Also es ist so irre, das sind drei Generationen nur. Und ich mich dann immer, was macht die nächste Generation? Bundeskanzler oder was weiß Minister?
Ja, natürlich.
Ich sagte dann immer, das muss ich erstmal ein bisschen verwachsen, natürlich. Also vom Analphabeten 69 bis heute 2018 eine Jurastudentin. Ich finde das schon eine enorme Integrationsleistung in drei Generationen. Die Generationen leben ja noch, wenn wir zusammenkommen als Familie, da sitzen wir alle an einem Tisch und können uns unsere Geschichten erzählen, was mein Vater erlebt hat als junger Mensch. Ich natürlich eine ganz andere Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Und und für meine Neffen und Nichten jetzt eine ganz Selbstverständlichkeit ist, die einfach ganz selbstverständlich sein. Ja, klar ist Deutschland meine Heimat. Und ich weiß das noch, als wir sind ja jeden Sommer in die Türkei gefahren. Und meine Eltern haben dann immer gesagt, oh, wir fahren in die Heimat. Und ich habe immer gesagt, ja, wir fahren in die Türkei. Und meine Tochter, die ist jetzt 12, die sagt, wir fahren in Urlaub. Und das ist so, wie sich der Heimatbegriff auch ändern
total
kann.
Total spannend auch, ja.
Für mich ist Heimat Duisburg, für meine Tochter ist Heimat Berlin. Ja. Also es ist auch nur Mutter-Tochter, also es ist irre. Und ich finde das spannend. Ich finde das spannend zu beobachten, wie sich die Generationen so verwischen und so verbinden und so vermixen. Und ich bin eigentlich neugierig, was so aus meiner Tochter dann wird oder was aus meinen Enkelkindern wird.
Total. Das, ja. Also wirklich. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du kannst Steno dank deiner Ausbildung und 10-Fingersystem. Gibt es denn auch irgendwas, was du gelernt hast, was nicht im Arbeitsvertrag stand? Also irgendwas in der Zeit über vielleicht auch das Viertel oder über die Stadt, über Menschen? Gab es irgendwas, was du da mitgenommen hast?
Also ich habe die Ausbildung ja in Duisburg gemacht. Ich kannte die Duisburg-Hamborn, das ist sozusagen der Nachbarstadtteil von Marxloh. Es war jetzt nicht so weit weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Stadt neu kennengelernt hätte. Was ich kennengelernt habe, ist das frühe Aufstehen. Halb acht mussten wir anfangen. Oh, genau. Aber das, was ich auch kennengelernt habe, ist, dass Behörde, 3:30 ist Schluss, freitags 13 Uhr.
Fantastisch. Oh, ich bin ein bisschen neidisch. Vielleicht soll ich nochmal über eine Ausbildung nachdenken.
Aber das war wirklich so eine Zeit. Heute, wenn ich drüber nachdenke, da denke ich so, boah, hast du ein geiles Leben gehabt damals. Ich meine, klar, wir mussten früh aufstehen, aber der Tag war auch schnell vorbei. Mhm. Nach der Mittagspause war schon fast Feierabend. Genau. Wenn ich heute manchmal in der Behörde bin, dann habe ich so ein, dann weiß, also ich fühle mich da so zurückversetzt in meine Zeit, als ich dann noch im Gericht gearbeitet habe und kann das so nachvollziehen oder nachfühlen, wie sich die Menschen da fühlen, dass sie eben sehr früh Feierabend haben. Ja, aber trotzdem, ich habe dann, wir waren 24 Mädchen, die Ausbildung machen, wir waren drei Gruppen und 23 haben danach auch angefangen, dort zu arbeiten, als Justizangestellte, haben dann noch weitergemacht als Rechtspfleger. Ich war die Einzige, die gekündigt, also die nicht weitergemacht hat nach der Ausbildung. Meine Ausbilderin, Frau Ickler, die sagte damals, du wirst auf der Straße landen.
Das ist dein Untergang, wenn du jetzt gehst.
Ich bin enttäuscht von mir, dass ich jetzt aus ihrer Gruppe sage, nee, ich nehme den Job nicht an, ich möchte nur mal gucken, ich möchte was anderes machen. Ich habe ja dann mein Abitur nachgemacht. Und die hat das nicht verstanden. Die hat gesagt, du hast hier so einen tollen Job. Mein Vater übrigens auch. Mein Vater hat geweint. Der hat gesagt, wie kannst du so einen tollen Job aufgeben? Ich meine, Behörde, die erste Türkind. Mein Vater war so stolz, als seine Tochter beim Gericht war. Aber ich habe gedacht, nee, das war nicht meine Welt. Es war wirklich nicht meine Welt. Es war eine tolle Ausbildung, habe es auch gerne gemacht. Und habe dann mein Abitur nachgemacht und bin dann erstmal nach New York gegangen, bin dann zurückgekommen, habe angefangen zu studieren und dann auch gleichzeitig auch direkt mit der Zeitung angefangen, bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und im Grunde damals dann schon sehr schnell gemerkt, dass dass der Journalismus eigentlich so das ist, was ich machen möchte.
Aber du, es war ja ein BWL-Studium und parallel dann aber schreiben?
Genau, also ich habe das BWL-Studium tatsächlich nur angefangen, weil bei der WAZ es hieß, ohne abgeschlossenes Studium kein Volontariat. Und dann habe ich so geguckt, welches Studium kann ich durchziehen?
Blind mit Finger am Arm, die Liste hoch und runter.
Ja, was kann ich schnell durchziehen? Was ist schnell fertig? Und kann ich dann auch noch nebenbei arbeiten? Und dadurch, durch die Ausbildung habe ich natürlich auch über die Berufsschule auch schon sehr viel Wirtschaft gehabt. So Statistik und all das Ganze, das war mir jetzt nichts Neues. Und dann habe ich gesagt, komm, dann ziehst du das durch. Und weil ohne ein Diplom hast du kein Volontariat bekommen. Und so habe ich es dann irgendwie parallel studiert und auch schon als feste Freie gearbeitet. Und und dann das Volontariat angefangen.
Toll. Also aber ich glaube, das ist auch heute noch so relativ klassisch, ne, dass man ohne Studium kein Volontariat bekommt. Das ist immer, find's irgendwie, weiß gar nicht, ob das jetzt, das muss sein sollte, weil ich finde, das versperrt auch vielen den Weg, die viel Talent mitbringen würden. Ich glaube aber auch, da tut sich langsam was, zumindest bei jüngeren Medien. Ich glaube, bei den klassischen Dinos.
Also es ist, Schreiben ist, man muss es sagen, es ist teilweise ein kreativer Beruf natürlich, es ist Talent, es ist aber auch wahnsinnig viel Handwerk. Mhm. Und das Handwerk lernst du nicht im Geschichtsstudium oder im BWL-Studium, das lernst du im Volontariat. Im Grunde, das Studium war für mich danach überhaupt nicht in keiner Weise mehr irgendwie relevant. Ich habe das Handwerk gelernt während des Volontariats und das Talent war da und das schlummerte und durch das Handwerk ist es sozusagen geweckt worden. Und als ich dann gemerkt habe, wie man so einen Text aufbaut, als ich das konnte, dann hatte ich auch Lust, das Talent rauszuholen, zu sagen, komm, jetzt versuchst du das mal. Und heute ist es ja wirklich so eine Mischung. Ne? Man weiß, wie so ein Text geschrieben wird. Man kennt aber auch seinen Schreibstil mittlerweile so gut und auch seinen Ton so gut, dass es eine Routine wird. Also auch das Talent kann zur Routine werden. Und es ist ich bin ja jetzt auch schon wirklich seit 25 Jahren schreibe ich. An der Schule schon die Schulzeitung gemacht. Und es ist, ich weiß nicht, vielleicht klingt es auch ein bisschen arrogant. Natürlich, ich habe auch meine Schreibblockaden und ich habe auch Angst. Ich hasse es auch zu schreiben, aber das schöne Gefühl ist, ich liebe es, geschrieben zu haben.
Ja, das ist einfach ein tolles Gefühl. So.
Aber ich weiß mittlerweile, am Ende steht da was gedruckt wird. Und das ist so ein beruhigendes Gefühl, auch wenn ich leide beim Schreiben sehr, aber ich weiß, es wird gut. Es wird gut am Ende, weil man die Routine hat.
Ja, total. Also ich finde den Kampf gibt es immer und die Routine gibt es auch. Manchmal stehe ich auch vor einem Text und denke mir, ich pack den nicht. Das ist das schlimmste Gefühl der Welt, weil man dann auf einmal denkt, ja, du weißt doch eigentlich, wie es geht. Warum kriegst du es da nicht hin? Aber das Schönste ist tatsächlich, dann den Text zu bezwingen.
Ich habe einen sehr guten Freund, einen älteren schon, eine Edelfeder und der hat mich eigentlich auch die letzten 15, 20 Jahre begleitet und er hat immer gesagt, Patricia, wenn du nicht leidest, wird es kein guter Text. Das war das Erste, was er mir mal mitgegeben hat. Und eine Freundin, die auch schreibt, die sagte mal, weil ich auch gesagt habe, ich weiß nicht, ich weiß, was ich schreiben will, aber ich kriege es nicht aufgeschrieben. Und sie sagte, sie kennt das Gefühl, wenn man so Beton an den Füßen hat beim Schreiben. Das zieht einen so runter. Man weiß es eigentlich, wie es geht, aber irgendwie zieht einen die Angst oder was auch immer, zieht einen runter. Und dieses Gefühl, man braucht immer Menschen, die einen motivieren. Man braucht Menschen, mit denen man auch mal über die Geschichte reden kann. Wenn ich nicht weiterkomme, rufe ich enge Freunde an und erzähle denen meine Geschichte. Und einfach, dass man auch mal selber ein bisschen erzählen kann. Und es ist so ein Knoten, der dann irgendwann platzt. Manchmal auch nicht. Ich habe auch schon mal einen Text nicht geschafft. Also es ist nicht so, dass man sagt irgendwie immer, aber ich habe dann irgendwann angerufen und habe gesagt, es tut mir leid, ich krieg's nicht aufgeschrieben.
Aber das hat ja auch Größe. Also ich finde, man sieht auch oder man liest an manchen Texten auch, okay, der ist schiefgelaufen oder da könnte genau das passiert sein, sie werden trotzdem abgegeben. Das finde ich eigentlich besser, sich das einzugestehen. Ja. Jetzt hast du auch gerade schon gesagt, es braucht auch immer ein bisschen Zuspruch. Hattest du denn gerade so am Anfang deiner journalistischen Laufbahn eine Mentorin oder einen Mentor, die dich so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben?
Also ich hatte gar nicht beim Schreiben nicht so, aber ich hatte meine Lehrerin an der Hauptschule, Frau Kruse, die mich eigentlich zu dieser Feministin gemacht hat, die ich heute bin. Das habe ich damals natürlich noch nicht gewusst, aber sie hat das angelegt, sie selber auch aktiv gewesen in der 68er-Bewegung und unverheiratet, keine Kinder. Und ich war so, sie hat mich so ein bisschen als Ziehtochter, so hatte ich immer das Gefühl. Und ich fand das so wahnsinnig spannend, wie sie lebt. Ich bin dann in der Pause mal zu ihr hingegangen und wollte mal wissen, was sie denn nachmittags nach der Schule macht.
Das macht man ohne Familie.
Ich fand das so spannend, weil bei uns zu Hause, türkische Familie, ich kannte keine Frau, die alleine lebt. Also entweder waren es alles Mütter, die verheiratet waren natürlich, oder es waren junge Frauen, die darauf gewartet haben, zu heiraten. Es war nie so, es gab keine Frau in meinem Umfeld, in meinem türkischen Umfeld, die alleine gelebt hat. Ich war die erste übrigens in meiner ganzen Verwandtschaft, die da mit 18 ausgezogen ist. Und das hat mich so fasziniert bei Brigitte, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie das ist. Ich war so 12, 11, 12, da fing ich an, mit ihr zu reden. Und habe sie dann gefragt, und was machen Sie denn dann nachmittags? Gehen Sie denn auch mal ein Eis essen? Haben Sie denn einen Freund? Und ich hatte dieses Bild von, und dann gehst du abends mal mit einem Jungen ins Kino und küsst den mal. Ja. Das sind so halt Mädchengedanken, klar, die man hat. Und das war ja alles in meiner türkischen Welt gar nicht möglich. Und sie hat mich dann eigentlich im Laufe der Jahre, eigentlich bis zur 10. Klasse, immer mal wieder so ein Stück, heute man würde dann sagen, aufgeklärt. Also sie, im Grunde hat sie mal irgendwann zu mir gesagt, das war ein Satz, der bei mir hängen geblieben ist, so, Adje, du musst nicht heiraten, weil ich mal gedacht habe, ja klar, irgendwann heirate ich ja dann.
Ist der Lauf der Dinge so.
Ja, ja. So, ne, man gründet dann eine Familie, weil es ist ja das, was auch zu Hause vorgelebt worden ist. Und sie sagte, nee, also du musst nicht heiraten, du kannst auch noch irgendwie einen Beruf erlernen und kannst dann alleine leben. Und ich so, echt? Was? Jetzt war ich 13, 14. Und das hat natürlich in mir Begehrlichkeiten geweckt. Ja. Wo ich gesagt habe, so, ja, warum will das denn mal nicht zu heiraten? Und so kam es. Ich habe bis heute nicht verheiratet. Also ich habe ja nie geheiratet. Weil das auch so ein bisschen so bei mir auch traumatisch war, weil ich schon sehr, sehr früh ganz viele schreckliche Hochzeiten gesehen habe, türkische Hochzeiten. Und für mich war irgendwann klar, ich möchte nicht so heiraten, ich will das nicht. Und irgendwann war es dann auch vorbei, dann kam ich mir dann auch so ein bisschen albern vor, mich so in einem Hochzeitskleid zu sehen.
Aber das ist ja auch ein Stereotyp. Man kann ja immer, wenn man Bock hat.
Eigentlich schon, ja. Aber ich hatte noch nie, also es gab schon Männer, wo ich dachte, den könnte ich mir vorstellen zu heiraten, aber irgendwie doch fehlte noch das Letzte, dass ich gesagt habe, so, ich entscheide, also ich habe immer nicht den Sinn gesehen. Ich gesagt habe, ist doch alles toll, ist doch, wir sind doch eine Familie, wir haben ein Kind zusammen, ist doch, wir leben zusammen. Also was soll denn da noch kommen, wenn wir jetzt heiraten? Ja. Ich habe gar keinen bewussten
Mehrwert
oder eine Veränderung. Mehrwert nicht, klar, steuerlich hätte man, aber das war ja für mich nie ein Grund zu heiraten. Aber zu sagen, da würde sich jetzt was verändern in unserer Beziehung, wenn wir heiraten. Und dieses Gefühl hatte ich nie. Und wenn das vielleicht irgendwann kommt, mache ich es, aber im Moment habe ich es nicht.
Aber wie gut, dass es Frau Kruse gehabt, die gesagt hat, du darfst auswählen. Das ist ja eh das Wichtigste. Genau. Egal, was man dann wählt, ne? Also für mich, also kann ja auch sehr früh heiraten und Hausfrau sein, aber wenn du es selbst bestimmt hast.
Ich sag mal, ich habe zwei Mütter. Ich habe eine Bauchmutter, meine anatolische Mutter, die mich ein bisschen auch zur anatolischen Glucke erzogen hat mit Familie. Ich bin sehr familiär und auch sehr gerne Mutter. Ich bin so unglaublich gerne Mutter. Es ist so, wenn ich davon erzähle, dann erfüllt es mich mit einem Gefühl von, es ist nicht so, dass ich mich aufgebe. Ich arbeite hier auch noch, aber es ist so ein wahnsinnig tolles Gefühl, Mutter zu sein. Und für mich ist das eigentlich das schönste Gefühl, das beste Gefühl. Ich würde nichts dagegen eintauschen. Ich hatte auch nie dieses Regretting oder sowas. Ich habe immer gesagt, super. Ich habe das immer eingebunden. Ich habe immer gearbeitet in der Zeit. Meine Tochter wird jetzt 12 im Januar. Also eigentlich nach drei Monaten hatte ich schon wieder meine erste Lesung, habe sie mitgenommen. Der Vater ist mitgekommen. Also ich habe das auch gerne gemacht. Ich habe gemerkt zum Beispiel, dass ich mit dem Kind noch lieber gearbeitet habe. Mhm. Also man war ich so stolz, wie ich das alles hingekriegt habe mit Kind und Job. Und meine Mutter hat mich wirklich so meine Bauchmutter hat mich zu dieser Mütterlichkeit, diesem Familiengefühl, dieses Familiäre erzogen. Und Brigitte war meine Kopfmutter, sage ich mir. Die hat mich zur Feministin gemacht. Das ist so eine schöne Mischung. Auf der einen Seite so eine totale Glucke und auf der anderen Seite so eine
68erin.
Aber ich finde das eine schöne Mischung und ich lebe das sehr gerne. Ich lebe beides sehr gerne. Das Unabhängige, Selbstständige, aber vor allem unabhängig. Aber nicht nur finanziell unabhängig, aber auch komplett unabhängig sein zu können. Und auf der anderen Seite aber auch das Familienleben lebe ich sehr, sehr gerne.
Aber gab es nie Zeiten, wo du gesagt hast, okay, das finde ich jetzt schwierig, ich habe vielleicht nicht genug Zeit für meine Arbeit oder nicht genug Zeit für mein Kind?
Also ich habe das Kind, mein Kind, dadurch, ich habe ja, nachdem ich sie bekommen habe, ja angefangen frei, also ich habe vorher schon frei gearbeitet, ich hatte da schon die zwei Bücher geschrieben und durch meine freie Arbeit konnte ich mir das relativ gut einteilen. Ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich wenig Geld verdient habe. Also es ist nicht so, dass ich dann mir finanziell keine Sorgen machen musste. Ich finde das auch immer sehr, sehr süß, wenn dann so Mütter dann sagen so, ja, ich kann das wunderbar unter einen Hut bringen. 3 Babysitter, 4 Chauffeure, Fitnesstrainer.
Das hat auch immer mit Geld zu tun, sowas leichter
zu bringen. Das schaue ich auch super, wenn ich 3 Babysitter habe. Und wenn ich 1 Babysitter habe, habe ich schon ein leichteres Leben. Also ich habe wirklich auch zwischendurch finanziell auch, was war schwierig. Und war ja dann auch lange Zeit alleinerziehend, 5 Jahre, hatte dann keinen Partner, ich habe mich vom Vater getrennt. Und das war eine schwere Zeit. Ich habe sehr profitiert von den Müttern um mich herum. Ich habe im Kindergarten hatten wir so einen Stamm von Müttern. Wir waren insgesamt so 6 Mütter, alle unterschiedlich. Und wir haben irgendwann mal alle berufstätig. Mhm. Manche verheiratet, manche alleinerziehend. Und wir haben dann irgendwann uns hingesetzt und haben so einen Wisch aufgesetzt, dass jeder von uns 6 Müttern das Kind des anderen spontan mitnehmen darf, wenn der andere mal irgendwo im Termin hängt oder irgendwo ist.
Ja, das ist super.
Das war so eine Erleichterung. Mhm. In dem Moment ist so eine Last von mir, weil ich wusste, ich muss nicht um 17 Uhr da sein, das Kind abholen. Ich kann Nathalie anrufen oder ich kann Sandra anrufen und sagen, Leute, nehmt Merve mit. Ich komme hier nicht raus. Mhm. Und dann wurde das Kind mitgenommen. Und dann bin ich dann abends um 8 dahin. Und dann haben die schon Abendbrot gegessen. Und beim nächsten Mal war es dann, na, ich sage, Leute, ich arbeite heute nicht. Wenn irgendwas ist, sagt Bescheid. Ich kann die Kinder mitnehmen. Und so habe ich wirklich die ganze Kindergartenzeit durchbekommen. Also wirklich, bis sie eingeschult wurde. Und das war irre. Das war ja, bis heute sind wir auch noch befreundet. Schön. Sehen uns auch noch. Die Kinder haben auch eine sehr starke Bindung zusammen. Und das braucht man. Mhm. Wir brauchen so ein Netzwerk, ist immer so ein kaltes Wort.
Ja, es ist Gemeinschaft.
Eine Gemeinschaft.
Man kann Kinder nicht ganz alleine großziehen. Ja, man braucht
gerade
Hilfe.
Gerade wenn man berufstätig ist, wenn man gerne berufstätig ist. Wir waren alle berufstätig und wir haben unseren Job gerne gemacht. Aber es gibt Phasen, es gibt Tage, wo man einfach dann in so ein Loch fällt und sagt, so Leute, ich schaff's hier nicht raus, ich komme nicht, mein Zug hat Verspätung, was auch immer. Und dass man da so ein Netz hatte, das hat mich wirklich gerettet in den ersten Jahren. Und als sie dann in die Schule gekommen ist, wurde es ein bisschen entspannter. Mhm. Jetzt ist sie ja auch schon so groß. Jetzt kann man sie ja dann auch mal nachmittags mal ein Stündchen alleine lassen.
Ja, kann sich eine Pizza machen oder so. Du hast ja, genau, wir haben jetzt eigentlich schon einen Sprung gemacht. Also du kamst nämlich noch bevor du Mama wurdest, in den Nullerjahren ja nach Berlin. Mhm. Hast bei der Zeitschrift Max angefangen. Und dann kamen auch schon deine ersten Bücher. Mittlerweile sind es 3.
4?
Nein, oh Gott. Ja, also mittlerweile sind es 4. Und eines, wenn ich mich da jetzt nicht aufvertue, wurde ja schon verfilmt. Ja,
genau, das erste.
Hans mit scharfer Soße. Ein autobiografischer Roman. Wahnsinnig cool. Hättest du beim Schreiben des ersten Buches daran gedacht, dass daraus 3 Bücher werden und 4 und dass dann auch noch eine Verfilmung kommt?
Nein, das war ja irre, wie dieses Buch entstanden ist. Ich habe ja nie auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, ein Buch zu schreiben. Ich war ja Journalistin, ich hatte bei der Max gearbeitet, dann hat die Max dicht gemacht, dann habe ich angefangen frei zu arbeiten, hatte schon meine ersten Spiegelgeschichten geschrieben, hatte auch schon viele Geschichten bei der Emma geschrieben oder für die Emma geschrieben und auch Tagesspiegel. Und war für mich klar, dass ich das jetzt erstmal so weitermache und irgendwann mir dann einen festen Job wieder suche. Das war so der Plan. Und irgendwann kam eine Literaturagentin auf mich zu. Ich hatte einen Text geschrieben für den Tagesspiegel. Ich war eine Zeit lang in New York in der Zeit, nachdem Max dicht gemacht hat. Da hat ein bisschen Abfindung bekommen. Dann bin ich 3 Monate nach New York. Und dann bin ich in dieser Bar gewesen von Mr. Big. Sex in the City war damals ganz groß. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann über den Typ Männer geschrieben. Die Überschrift war der Mann, der niemals Brötchen holt. Also, so eigentlich immer so. Der bleibt halt nie zum Frühstück. Aber wir fallen halt immer auf so einen Typ von Mann rein. Und den habe ich dann geschrieben. Und was wir uns eigentlich von diesem Mann immer erhoffen. Der ist aber niemals hier. Es ist halt immer der ist zwar der Mann auf dem ersten Blick, aber eigentlich ist es der Mann auf dem zweiten Blick, der uns glücklich macht, der dann auch zum Frühstück bleibt. Aber wir hängen halt immer an dem, der niemals die Brötchen holt. Und Michaela Röll, damals in einer Literaturagentur von Eggers und Landwehr, die hatte den Text gelesen und vorher noch meine Titelgeschichte im Spiegel gelesen über zwangsverheiratete Mädchen, türkische Mädchen, die im Sommer in die Türkei gebracht werden und dort verheiratet werden. Und das kam innerhalb von, glaube ich, 2 Wochen, diese beiden Texte. Und ich so, was ist das für eine irre Frau?
Ja, Bandbreite
groß. Ja, genau. Und dann hat sie den Kontakt zu mir hergestellt über den Tagesspiegel damals und hat mich angemailt und wir haben uns dann getroffen und ich habe ihr so ein bisschen von meinem Leben erzählt und habe ihr gesagt, so ja, ich mache jetzt so diese Geschichten und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin gar nicht verheiratet, also meine Eltern sind jetzt nicht streng, ich kann machen, was ich will. Ich war damals irgendwie so 34 und Single, Großstadt-Single in Berlin. Und ich sagte dann zu mir, ja, möchtest du das aufschreiben, so dein Leben? Ich so, ja, das interessiert doch keinen, so total langweilig. Und ich hatte dann so ein bisschen von meiner Familie erzählt, von meinem Bruder erzählt und wie ich halt immer zu Hause begrüßt werde, wann dann jetzt endlich der Hans kommen würde, der Schwiegersohn. Und jetzt ist totgelacht und jetzt schreibt das auf. Und dann habe ich so ein Exposé geschrieben, so zwei Seiten, habe das mal so wirklich so mein Leben aufgeschrieben, wie es dann auch im Hans war. Und dann hat sie es eingereicht bei verschiedenen Verlagen und 24 Stunden später hatte ich einen Buchvertrag.
Oh, so krass.
Ich habe ja überhaupt, ich weiß noch, ich habe den Vorschuss damals bekommen. Ich habe mich mit dem Verlagsleiter getroffen, mit von Goldmann. Und ich habe ihm nur gesagt, ah, das Geld kriegen sie nicht wieder, weil ich habe das verkauft doch kein Mensch.
Ihr Idioten, aber vielen Dank für das Vorschuss. Ja, genau.
Ich habe nicht damit, wirklich, also auch keine Koketterie jetzt, wirklich nicht. Weil ich habe nur gesagt, es ist doch mein Leben, interessiert doch keinen. Ist doch was ganz Normales. Mhm. Ich kenne ja ganz viele türkische Mädchen, die so leben, oder türkische Frauen, die so leben wie ich, die nicht zwangsverheiratet sind. Das, was dann letztendlich zum Erfolg geführt hat, war eben, dass dieses Bild noch nicht in der Öffentlichkeit war. Wir hatten schon ganz viele Geschichten über die Zwangsverheiratung. Nejla Kelek hatte Die fremde Braut damals gerade rausgebracht. Selan Ateş hatte mehrere Bücher rausgebracht über die Unterdrückung in ihrer Familie. Also es gab eigentlich nur die türkische Frau, die unterdrückt war, die Frau, die leidend war. Aber es gab nicht die, die mit ihren High Heels irgendwie durch Berlin stöckelt und nach dem Hans mit scharfer Soße sucht. Also letztendlich so die ganz normale Frau. Ja. Also sie ist türkisch zwar, aber im Grunde genau das Gleiche, die gleichen Probleme hatte wie halt auch die deutsche Frau, den perfekten oder den guten Mann zu finden oder den Mann zum Heiraten zu finden. Und so hatten die Menschen offenbar Lust auf Unterhaltung aus der Multiclash-Seite und dann wird es ein Erfolg. Und wenn es ja dann als Buch ein Erfolg ist, dann kommen ja dann natürlich auch die Produktionsfirmen und wollen es dann verfilmen und ist dann auch fürs Kino verfilmt worden. Und ich sitze dann immer noch manchmal echt bei uns in der Sofalandschaft bei meinen Eltern in Duisburg und lache mich tot und denke so, das kann nicht wahr sein. Und so kam das dann, dass ich dann die Fortsetzungen geschrieben habe. Das dritte hat ja dann in Istanbul gespielt. Mhm. Da bin ich dann für ein halbes Jahr nach Istanbul gezogen, weil ich dann mal so gucken wollte, was an mir eigentlich türkisch ist, weil ich ja immerhin dahin verortet wurde. So Sarazin-Debatte, plötzlich wurde ich wieder Türkin. Und da habe ich gesagt, jetzt guckst du mal, was eigentlich an dir türkisch ist. Und bin dann mit meiner Tochter in die Türkei gezogen und habe ein halbes Jahr in Istanbul gelebt. Und ja.
Herrlich.
So, schreibe ich eigentlich so meine Geschichten auf und offensichtlich scheinen das die Geschichten von ganz vielen meiner Generation zu sein, weil viele erkennen sich da wieder. Aber sind auch die Geschichten von ganz vielen migrantischen Frauen, gar nicht nur türkisch, sondern auch Brasilianerinnen oder Argentinerinnen oder Italienerinnen, die mir schreiben und sagen, ja, bei uns zu Hause war es genauso. Im Grunde, ja, die Geschichten der Gastarbeitertöchter, die ich da aufschreibe, sind zwar meine Geschichten, die ich erlebt habe, aber die Menschen erkennen sich da wieder. Manchmal, wenn ich auf einer Lesung komme, so ein 20-jähriges türkisches Mädchen zu mir und sagt, so Hatice, also große Schwester, du hast ja mein Leben aufgeschrieben. Und dann sage ich immer so, ich meine, du kannst meine Tochter sein, wie kann das sein? Ich habe natürlich nicht ihr Leben aufgeschrieben, sondern ich habe ihr Lebensgefühl aufgeschrieben. Und da hat sie sich wiedererkannt. Und es ist schön, dass ich da eine Möglichkeit hatte, dieses Lebensgefühl mal zu beschreiben und das auch jetzt nicht nur, dass Leute sich da wiedererkennen, sondern dass auch die deutsche Seite da mal reinblicken kann, gucken kann, wie fühlt man sich eigentlich, wie fühlen die sich eigentlich.
Ja, total. Also ich glaube, darum geht es beim Sprechen, beim Lesen, beim Zuschauen ja immer, dass man neue Perspektiven kriegt. Mhm. Und genau. Das ist möglichst ja mit deinem Buch für jemanden, der nicht so aufgewachsen ist.
Ich bin viel kritisiert worden von der von der Kelek Ateş-Seite. Auch Alice Schwarzer hat mich sehr kritisiert, weil sie mir vorgeworfen hat, ich würde das ja verharmlosen. Und ich habe dann immer gefragt, ja was denn? Was verharmlose ich denn? Ich hatte nun mal keinen schlagenden Vater. Und ich trage keinen Kopftuch. Ich kann ja jetzt nicht irgendwas erfinden, damit das Klischee wieder stimmt. Und ich hatte aber auch nie den Anspruch, das habe ich immer sehr klar gemacht, jetzt nicht die anderen Bücher oder die anderen Geschichten mit meinen Geschichten zu verdrängen, zu sagen, das ist alles gelogen, meine Geschichten sind wahr. Mein Wunsch war es, und ich hatte nicht mal den Anspruch, ich wollte einfach nur, oder ich hatte den Wunsch, das Bild der türkischstämmigen Frau in Deutschland zu vervollständigen. Es gab ganz viele Bücher über die unterdrückte Frau, über die zwangsverheiratete Frau. Hatun Sürücü hier in Berlin erschossen wurde von ihrem Bruder, waren die Zeitungen voll in ganz Deutschland über Ehrenmorde. Und ich habe gesagt, ich muss auch mal die andere Seite. Die andere Seite muss auch mal zu Wort kommen. Und ich wollte einfach das Bild von einer türkischen Frau vervollständigen und dass es nicht nur einseitig ist. Und das war so mein Anliegen. Und bin dafür sehr, sehr stark kritisiert worden, was ich nicht verstehen konnte, weil ich habe denen ja nichts weggenommen. Aber die haben mir eben Verharmlosung vorgeworfen, so Schenkelkopfermäßig. Also Nisha Kelik hat mich dann beleidigt und hat dann im Interview gesagt, ich sei ja eine Ullknudel des Migrationsstadel und sowas.
Was schon wieder auch sehr lustig ist.
Also ich habe dann gesagt, naja, so eine verbale Nudelrolle hätte ich auch parat für die Dame. Aber es ist wohl normal. Also ich...
Ja, ich glaube, das sind immer so die,
so eben schade.
Auch die, ja, ist schade und es sind auch, da verheddert man sich vielleicht auch in seinen persönlichen Positionen, weil ich, wenn man sagt, ich schreibe meine individuelle Geschichte auf, dann ist die erstmal wahr und dann ist die auch nicht verharmlost. Und zu sagen, wir alle haben, die, egal wo man herkommt, die deutsche Frau, die türkische Frau, wie auch immer, wir haben nicht immer die gleiche Biografie. Da gibt es viele Graustufen und viele also wäre ja vermessen zu sagen. Also deswegen, ich glaube, da kann man drüber stehen über die Kritik.
Ja, ich fände es so schade, weil wenn wir uns zusammentun würden, wären wir viel stärker, dann könnten wir noch mehr gegen die Ungarn. Ich meine, ich bin ja auch dagegen.
Das ewige Spiel,
dass da so eine Spaltung ist zwischen den Lagern. Es ist ja momentan ja auch diese liberalen Muslime und die konservativen Muslime. Also da halte ich mich ja ganz raus, weil für mich Religion da sehr wirklich eine Privatsache ist. Mhm. Und da halte ich mich komplett raus. Mhm. Und ich merke aber auch, dass da jetzt auch wieder so ein Kampf stattfindet zwischen den säkulären, also den liberalen Muslimen und den Konservativen. Und jetzt geht es darum, ich sage, Mensch, tut euch doch zusammen. Ist doch wichtig, dass wir hier gegen die Leute was machen, die gegen uns Muslime sind. Und nicht irgendwie weder, die machen keinen, und die AfD macht keinen Unterschied zwischen den Liberalen und den Konservativen. Das ist so schade, dass... Das oft dann auch im Feminismus erlebe ich das sehr, sehr häufig, dass man da nicht gemeinsam, also wenn wir uns alle zusammentun würden, dann wären wir so stark und würden wir, glaube ich, auch schon viel, viel weiter sein. Aber irgendwie bekämpft dann die eine Seite die andere und dann bekämpfen sich dann die auf der gleichen Seite stehen, auch noch. Und dann denke ich mir so, Leute, so kommen wir nicht weiter.
Ja, also, absolut. Ja, das ewige Phänomen, dass man nicht mehr Solidarität miteinander schafft. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, also wir reden darüber auch in der Redaktion viel und auch, ich mache das auch privat mit Freundinnen und ich glaube einfach, dass so sehr das Außen, ob das jetzt um ein feministisches Thema geht oder um ein religiöses Thema, so sehr das Außen an dir zerrt, dass du dann auch so Grabenkämpfe anfängst, wo man einfach eigentlich nebeneinander stehen sollte, erstmal in erster Linie. Und danach kann man erstmal drüber reden, okay, wo sind unsere Unterschiede und so, ne? Aber was würdest du denn sagen, was leitet dich im Leben mehr? Bist du ein Kopf oder bist du ein Bauchmensch?
Oh, ich bin so ein Bauchmensch, leider Gottes. Ich wünschte manchmal nicht. Weil mein Bauch mich schon so oft getäuscht hat.
Wirklich?
Und ja, man sagt ja immer so, Bauchgefühl stimmt überhaupt
nicht. Nein.
Bei mir überhaupt nicht.
Mist.
Ja, das Mist. Ist doof. Ich wünschte, ich könnte weniger emotional sein, weniger Bauch sein. Ich leide da sehr drunter. Ja, weil ich das nicht, ich liebe das, wenn Menschen so pragmatisch an Dinge herangehen können. So, also, okay, das ist jetzt die Situation und die seziere ich jetzt mal. Und dann, wenn ich das und das und das zack, und zack, das, zack. Das mache, dann, das geht bei mir nicht. Also, wo fange ich an? Und mache das dann auch. Und dann entscheide ich mich und dann merke ich aber, dass es mir ganz schlecht dabei geht. Und dann gebe ich immer nach, weil ich dann das Emotionale nicht mehr aushalten kann, den Schmerz nicht aushalten kann oder auch die Enttäuschung nicht aushalten kann, den Verlust oder sowas. Obwohl der Kopf eigentlich ganz klar das analysiert hat, machen dann die Emotionen nicht mit und dann werde ich so inkonsequent.
Ja, gut, ja. Das kann ich nachvollziehen.
Aber ich weiß nicht, irgendwie, ja, meine deutschen Freunde sagen mir, das sei die türkische Seite an mir. Ich glaube nicht, dass es eine türkische Seite gibt. Ich glaube, es ist einfach mehr, es ist eine Typfrage. Ich bin schon sehr, also wenn ich so für Freunde denke, bin ich sehr sachlich und sehr pragmatisch. Und dann sage ich, ja, guck mal hier und dann machst du so und es ist auch super einfach. Also für andere kann ich das sehr, sehr gut. Für mich selber dann auch sehr gut, bis es dann eben entschieden ist und meistens ist es dann so, das ist die falsche. Also im Grunde kommen dann immer die Emotionen und bringen mich dann oder reißen mir den Boden unter den Füßen weg und dann werde ich inkonsequent. Und das ist eigentlich dann, dass ich dann meistens sage, okay, komm, fang erst gar nicht an, dir zu überlegen, eine Strategie auszudenken. Das
hilft eh nichts.
Dann lass einfach auf dich zukommen, wie es, was kommt, was passiert und dann richtest du dich nach deinem Gefühl.
Ja, ich glaube, also das mit der Inkonsequenz verstehe ich total, dass sich das nervt. Und ich glaube, das würde ich auch bestimmt bei mir manchmal finden. Aber grundsätzlich finde ich Emotionalität eine Riesenstärke und ich glaube auch Verletzlichkeit ist eine Riesenstärke. Also wenn man gerade auch jemand, der sich schreibend oder auch wie immer mit der Welt beschäftigt oder viel mit Menschen zu tun hat, so eine Durchlässigkeit zu haben, ist, glaube ich, super wichtig.
Also ich profitiere schon davon, dass ich diese Emotionalität habe. Wenn ich schreibe, habe ich natürlich auch noch mal ein ganz anderes Einfühlungsvermögen, ein ganz anderes Gefühl. Wenn ich in einer emotionalen Situation bin, bin ich in dieser, lebe ich die. Also auch wenn es nicht meine ist, wenn ich eine Mutter spreche, die ihr Kind verloren hat, bin ich die Mutter, die das Kind verloren hat. Mhm. Ich lebe das so mit und das gibt meinen Texten natürlich dann auch die richtige Emotionalität, die Stärke und die Empathie. Also es funktioniert, aber ich leide natürlich extrem dann auch in dieser Zeit. Schlaflose Nächte, ich trage das dann mit mir mit. Ich lebe dann auch mal mit den Menschen, wenn ich zu sehr in einer Geschichte drin bin und zu sehr in einer Reportage drin bin, die emotional ist oder auch schmerzhaft ist. Dann lebe ich mit den Menschen tagtäglich. Ich wache mit denen auf, ich gehe mit denen ins Bett und es dauert dann immer eine Zeit, bis ich das dann ablegen kann. Das geht aber, das ist ganz gut, dass man dann irgendwann wird es schwächer, wird das Gefühl schwächer und dann kann ich es ablegen und dann irgendwann ist es nur noch ganz blass da in Erinnerung. Aber währenddessen ist, ich hab mal eine Reportage für den Spiegel gemacht. Habe die Familie Gensch in Solingen besucht und habe eine Woche bei der Familie gelebt, 10 Jahre nach Solingen und wollte einfach sehen, wie diese Familie, was aus dieser Stadt geworden ist, das wollte ich einfach mal erleben, wie verändert sich eine Stadt nach so einem Anschlag und wollte wissen, was aus der Familie geworden ist und habe dann mit der Familie zusammengelebt und es war so, Ich weiß bis heute nicht, wie ich das emotional geschafft habe, dort zu leben. Also da war der Sohn, der fast 30-40% seiner Haut verloren hat, war mittlerweile verheiratet, hatte eine kleine Tochter. Die Tochter kam dann immer und hat dann die Narben gestreichelt. Mhm. Die Mutter hat dann die Fotos gezeigt von ihren verstorbenen Kindern. Dann dieses Rieshaus mit den ganzen Kameras überall. Das hatte auch so eine Kühle durch die Kameras und durch so eine Feuerwehreinfahrt und es war so irre und ich weiß bis heute nicht, wie ich das emotional geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich weiß, dass ich da sehr drunter gelitten habe danach, noch nach der Geschichte, wie ich die Geschichte mitgenommen habe und die Familie mitgenommen habe. Und so geht es mir oft. Oder als ich in Afghanistan war, war ich da in einem Frauengefängnis in Afghanistan, mit Frauen gesprochen, die wegen Ehebruchs im Gefängnis saßen. Es war kein Ehebruch, sondern die sind vergewaltigt worden von ihren Onkeln. Also es waren ja, dramatische Geschichten. Und da habe ich auch sehr drunter gelitten. Da habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um da wieder emotional rauszukommen. Es ist eine Stärke. Es ist aber auch
Fluch.
Wahnsinnig anstrengend.
Ja. Aber ich glaube, gerade das und das da mit sauberem journalistischen Handwerk zusammenzubringen, ist schon was dich sehr gut erzählen lässt. Und eben auch gerade bei so einer Geschichte wie der bei der Familie Soling, Familie Gensch, denen auch gerecht wird. Also, weil man kann, sehr die ewige Diskussion, die objektiv muss ein Text sein. Ich glaube, in dem Fall muss man auch eintauchen dürfen und können.
Das ist das Schöne an diesem Beruf. Also wenn ich dann da sitze und die Geschichte aufschreibe, dann kommt ja wieder das Handwerk. Und ich weiß ja dann ganz genau, wie so ein Text aufgebaut ist. Und natürlich ist da die Emotionalität drin, selbstverständlich. Alleine schon, wenn man über die Feuerwehreinfahrt schreibt, da braucht man gar nicht viel Emotionalität reinzumachen, man braucht es einfach nur zu schreiben und jeder weiß genau, was dahinter steckt. Und dann, das finde ich dann wieder ganz toll, dass ich das dann irgendwie sagen kann, okay, jetzt weißt du, wie dieser Text aufgebaut werden muss, du weißt, wie die Struktur einer Reportage ist, du weißt, wie du das dramaturgisch setzt, dass es wirklich eine spannende, schöne Geschichte wird. Und dann bin ich hundertprozentig dann Journalistin und schreibe es dann auf. Danach breche ich dann wieder zusammen, aber dann steht die Geschichte. Und mein Freund sagt immer, wenn ich dann sage, ich hasse es so emotional zu sein, ich hasse es so sehr, ich möchte es nicht mehr, dann sagt er so, ja, aber wenn du es nicht wärst, könntest du die Geschichten nicht schreiben, die du schreibst. Und da hat er auch wieder gesagt, ja, stimmt, ich könnte es wahrscheinlich nicht.
Das eine geht um das andere. Jetzt ist es ja für dich richtig gut hier laufen im Leben, würde ich sagen. Also so von außen betrachtet und auch immer so. Ja, also das will ich gar nicht total kram, aber so grundsätzlich ist es für dich ja wirklich gut gelaufen. Und gibt es trotzdem was bei so einem Rat, den du der jungen Hatice geben würdest, den du der jungen Hatice geben würdest, den sie gut hätte gebrauchen können?
Ja, nicht zu lange warten mit den Entscheidungen. Ich hatte zu oft Angst, etwas zu machen, weil ich gedacht habe, ich kann es nicht. Nicht zaghaft sein. Also es gibt oft Situationen, wo ich sage, Mensch, wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht nochmal das ausprobieren oder das ausprobieren. In der Schule war ich in der Theater AG. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch ein Stück für das Stück geschrieben, für den Tag der offenen Tür bei uns an der Schule. Und habe auch Regie geführt und habe auch die Hauptrolle gespielt. Ich habe dieses ganze Stück geschrieben.
Alles gemacht.
Und ich stand da und ich hatte, als Kind hatte ich eine ziemlich dicke Brille und wurde sehr oft gehänselt. Und ich habe mir das nicht zugetraut. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Mensch, hättest du es mal gemacht? Ich hätte da so Lust drauf gehabt. Ich hätte so Lust gehabt, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe mich das nicht getraut. Und später bin ich dann zur Zeitung gegangen, weil ich mich nicht getraut habe, zum Fernsehen zu gehen. Weil ich gedacht habe, naja, bei der Zeitung sieht dich ja keiner. Mhm. Und ich habe mich nicht getraut, mich beim WDR zu bewerben, weil damals wurden da auch Migranten gesucht. Und ich habe mich nicht getraut. Und ich habe mich viele Sachen nicht getraut, weil ich gedacht habe, du bist nicht gut genug dafür oder nicht schön genug oder nicht intelligent genug oder was auch immer. Und ich würde heute einfach gar keine Rücksicht mehr nehmen. Ich würde es einfach ausprobieren, weil es kann im schlimmsten Fall passieren, dass es schief geht.
Fertig.
Genau, dann gehst du halt weiter.
Ja.
Und heute, dann würde man aber irgendwann dann sagen, ja, ich habe es wenigstens versucht. Und nicht zaghaft sein. Und auch, natürlich ist es schwer, man hat so seine Selbstzweifel. Ich habe die auch. Natürlich, jeder hat seine Selbstzweifel. Aber dass man dann trotzdem sagt, ist egal, ich probiere es jetzt trotzdem. Und wenn es schief geht, geht es schief. Und wenn es gut geht, ist es umso besser. Und dann hat man vielleicht noch ein Stückchen weniger Selbstzweifel danach. Und ich würde das vielleicht so als Ratschlag rausgeben, das einfach ausprobieren, einfach machen. Und vor allen Dingen nichts wegdrängen, was man gerne machen möchte. Und heute, ich traue dem so hinterher, weil ich das so gerne gemacht hätte. Ich hätte das so gerne gemacht. Und heute bin ich zu alt, jetzt da nochmal was anzufangen und was ein komplett anderer Bereich.
Vielleicht noch mit dieser Altersnummer hier immer. Man kann alles immer machen, hat die
Mal schauen. Vielleicht in so einem Independent-Film. Ich habe einen Freund, der ist Regisseur.
Ja, klingt doch fantastisch.
Komm, ich spreche dir die irre Türkin.
Ja, perfekt. Also ich will es mir angucken. Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich. Dir müssen sich alle stellen. Vielleicht hast du es mir schon verraten, wer weiß. Und zwar, welche Eigenschaft magst du nicht so gerne an dir, außer deiner Emotionalität? Gibt es noch was?
Was mag ich nicht an mir?
Das
Ungeduld. Das sind so Plattitüden, die möchte ich jetzt auch gar nicht sagen. Was mag ich nicht an mir?
dass du nie Blockflöten spielen gelernt hast, vielleicht.
Dass ich was noch?
Noch nie Blockflöte gespielt hast oder so.
Oh ja, aber das weiß ich ja, warum ich kein Instrument gelernt habe. Meine Eltern kommen aus einem anatolischen Dorf. Also wir hatten auch keine Bibliothek zu Hause. Ich habe die Bücher aus dem Bücherei-Bus geholt. Das sind ja so Dinge, findet man sich ja dann irgendwann ab, weil man ja dann nicht in einer Bildungsbürgerfamilie aufgewachsen ist, die dann so ein Klavier in der Ecke stehen hat. Ich glaube, dass ich so ungeduldig bin, weil es ist eine Plattitüde, aber bei mir ist es so, weil es mich sehr häufig dann blockiert. Ich bin dann so ungeduldig, dass ich dann vieles dann zerstöre oder kaputt mache oder nicht mehr so wird, wie es sein könnte, wenn ich ein bisschen länger gewartet hätte oder wenn ich nicht so aufgedreht gewesen wäre, wenn ich einfach mal mich ein bisschen zurückgenommen hätte und mich nicht aufgeregt hätte und einfach sage, so, jetzt bist du jetzt mal ein bisschen geduldig, wartest mal ab und dann, bis sich Dinge legen. Und danach ärgere ich mich dann immer, dass ich mich aufgeregt habe, dass ich so ungeduldig war, weil dann ist es doch irgendwie doch so gekommen, wie man es wollte und hat sich dann trotzdem aufgeregt.
Also, sonst verschwendete Energie.
Aber das ändert sich mit der Zeit jetzt ein bisschen und ich hoffe dann so, in den nächsten 10 Jahren habe ich es dann abgestellt.
Klingt gut, ich horche dann nochmal nach. Okay. Ja, das war's. Hat mich sehr gefreut. War ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.
Danke, ich habe zu danken. Danke.
Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schaut doch mal bei unserem Online-Magazin auf editionf.com vorbei und auch auf femalefutureforce.com, wo ihr alles über unser Online-Coaching erfahrt.